Ja, ihr Lieben, ich möchte heute einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium lesen, und zwar aus dem 14. Kapitel. Johannes Kapitel 14, die Verse 16 bis 19. Johannes Kapitel 14, Vers 16 bis 19. Das ist ein Teil aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Und da heißt es, Jesus sagt, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch, also den Jüngern, einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Ihr Lieben, am nächsten Sonntag feiern wir Pfingsten. Da geht es um diese mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes, worüber wir dann auch am nächsten Sonntag reden werden. Jesus selber hat vor Pfingsten, also noch bevor er gekreuzigt wurde und er auferstanden ist, mit seinen Jüngern gesprochen über den Heiligen Geist, den er senden wird, wenn er zurückkehrt zum Vater. Im Johannesevangelium Kapitel 14 und 16 haben wir ganz wunderbare Aussagen, die Jesus tätigt über den Heiligen Geist. Und es ist so, wie wenn Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist vorstellt, bevor er kommt. So wie wir einen Freund jemand anderen vorstellen, bevor dieser andere ihn kennenlernt. Bevor er kommt. So wie wenn ich jetzt jemanden, einem anderen, meinem besten Freund vorstellen würde, den es gibt, und ich ihm sagen möchte, wer dieser Freund ist und was für ein Gewinn er ist, wenn er da ist, was für ein Segen er sein wird, was er tun wird. Jesus macht den Jüngern den Heiligen Geist so schmackhaft, dass in ihnen eine Freude, eine Erwartung erzeugt wird, den wollen wir kennenlernen. Diesen Freund möchten wir kennenlernen. Jesus erzeugt in den Jüngern eine, schon mit seinen Worten allein, eine unglaubliche Erwartung auf dieses Kommen des Heiligen Geistes, weil ihn Jesus schon so wunderbar beschrieben hat, bevor sie ihn kennengelernt haben. Er hat ihn wunderbar beschrieben, in den besten Weise und in den schönsten Farben vor ihnen vor Augen gemalt. Und das ist sozusagen auch etwas gewesen, was die Jünger ja dann nach der Himmelfahrt Jesu zusammengehalten hat in Jerusalem, wo sie auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet haben. Da haben sie sicherlich in diesen Tagen sich immer erinnert, was hat Jesus gesagt über seinen besten Freund, wenn ich das einmal so formulieren will. Wir haben seine Sehnsucht danach, diesen Heiligen Geist kennenzulernen. Das ist Nummer eins, diese Sehnsucht, ihn kennenzulernen. Das ist eine Botschaft an uns, eine Sehnsucht, ihn kennenzulernen. Und damit sagt Jesus auch gleich von vornherein eine ganz wichtige Sache, die wir zwar vom Verstand her wissen, aber die wir uns immer wieder deutlich machen müssen. Jesus stellt den Heiligen Geist vor als eine Person, die unterschieden ist von ihm, die zwar in einer ganz bestimmten Weise mit ihm verbunden ist, wir reden gleich noch darüber, aber es ist eine Person. Er sagt, freut euch auf eine Person, die kommen wird. Sie wird anstelle von mir kommen. Es ist eine andere Person. Und Jesus stellt den Jüngern hier in diesem Wort nicht eine Kraft vor, die über sie kommen wird. Wenn dann der Heilige Geist kommt, dann werden sie mit Kraft sozusagen ausgestattet und mit dieser Kraft können sie dann die Werke Jesu tun, sondern Jesus sagt, es kommt eine Person zu euch. Und ihr sollt diese Person aufnehmen, nicht nur euch füllen lassen mit einer Kraft, sondern ihr sollt euch ausstrecken und von ganzem Herzen danach sehnen, dass diese Person des Heiligen Geistes zu euch kommt. Das ist sehr wichtig. Darum ist es wichtig, dass wir als Jünger Jesu auch eine Beziehung zu dieser Person aufbauen. Nicht sie einfach nur sehen als das, womit Jesus uns beschenkt, damit wir in Vollmacht unseren Dienst tun können. Sondern es ist eine Person. Er will auch wie eine Person behandelt werden. Der Heilige Geist. So spricht Jesus. Wartet auf diese Person. Ich gehe zum Vater und er kommt. Er ist eine Person. Er will an euch wohnen. Er bleibt in Ewigkeit. Jesus beschreibt diese Person. Wenn er über den Heiligen Geist spricht, spricht er eben über Eigenschaften einer Person. Er spricht über die Wirkungsweise einer Person. Und so stellt er ihnen Jesus vor. Zunächst einmal in der Weise, wenn ich das jetzt ein bisschen beschreiben kann, wie Jesus hier ja mit sehr knappen Worten redet. Er beschreibt den Heiligen Geist zunächst einmal als eine Person, die in allerengster Weise mit ihm selber verbunden ist. In einer Weise, dass man eigentlich sagen kann, beide Personen, von denen hier die Rede ist, von Jesus und dem Heiligen Geist, kann man miteinander identifizieren. Der Heilige Geist lebt in einer unglaublichen Einheit mit Jesus. Er ist sozusagen der perfekte Stellvertreter Jesu. Er ist eine eigene Person, aber er ist zugleich der perfekte Stellvertreter Jesu. Jesus sagt, ich gehe zum Vater zurück. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch einen anderen Beistand oder Tröster, wie auch immer man es jetzt übersetzt, ich komme noch drauf, senden wird. Also einen anderen, das heißt einen wie mich. Und dann sagt er, ich werde ihn bitten, dass er ihn zu euch senden wird und ich werde dadurch wieder zu euch kommen. Ich werde euch nicht zurücklassen als Verwaiste, so wie eben Kinder ihre Eltern verlieren und dann verwaist sind, sondern ich komme wieder zu euch. Aber eben nicht er, Jesus, als Person, sondern in der Gestalt des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird beschrieben von Jesus, indem er sagt, wenn der Heilige Geist zu euch kommt, ist er mein perfekter Stellvertreter. Es ist so, wie wenn ich zu euch kommen würde. Und es ist ja auch so. Aber er ist eine eigene Person. Nur lebt er in perfekter Einheit mit Jesus. Das hat sehr viel Auswirkungen, ihr Lieben, dass wir das so verstehen. Das hat zum Beispiel die Auswirkung, dass damit von vornherein gesagt wird, dieser Heilige Geist hat als höchste Aufgabe, Jesus in meinem Leben groß zu machen. Er ist der Stellvertreter Jesu, das heißt, er ist derjenige, der ständig auf Jesus hinweist. Er ist wie ein Scheinwerfer, der ständig auf Jesus zeigt. Und Jesus sagt ja auch, er wird, wenn er kommen wird, von dem Meinen nehmen und er wird es euch geben. Das heißt, alles, was in Jesus ist, das transportiert er in unser Leben und macht es in unserem Leben fruchtbar. Er nimmt von ihm seine Worte und macht sie in uns lebendig. Er nimmt von ihm das Heil, das Jesus für uns erreicht hat, transportiert es in unser Leben und macht es fruchtbar. Er nimmt von seiner Kraft, die in Jesus ist, transportiert sie in unser Leben und macht sie fruchtbar. Er nimmt alles von ihm und er verherrlicht ständig Jesus. Er verherrlicht Jesus. Ihr Lieben, das heißt, auch jetzt umgekehrt, wenn jemand sich darauf beruft, dass er etwas vom Heiligen Geist offenbart bekommen hat oder gesagt bekommen hat, das nicht in hundertprozentiger Übereinstimmung mit Jesus ist, ist es nicht der Heilige Geist, sondern ein anderer Geist. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass wir nicht davon reden können, dass zum Beispiel auch in anderen Religionen der Heilige Geist wirkt, im Sinne dessen, dass er in der Lehre dieser Religionen auch sein Werk tut. Zum Beispiel im Islam. Ihr Lieben, der Heilige Geist wirkt an Moslems, aber er wirkt nicht in der Religion des Islam. Denn er wird immer hundertprozentig das über Jesus sagen, wer er wirklich ist. Und wenn er geleugnet wird als Gottes Sohn und als Erlöser, dann ist es nicht der Heilige Geist, der über Jesus redet. Der Heilige Geist kann zum Beispiel im Islam, wenn dort auch von Jesus die Rede ist, das gebrauchen dazu, um seine Offenbarung zu bringen. Aber man kann nicht sagen, dass weil im Islam auch Jesus vorkommt, ist das eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Eine Offenbarung wird es nur dann, wenn es dem Heiligen Geist gelingt, nun auch Jesus so darzustellen, dort anzuknüpfen und dann Jesus so darzustellen, dass es in Übereinstimmung steht mit Jesus, wie er wirklich ist. Der Heilige Geist, ihr Lieben, er wird immer, immer Jesus verherrlichen in seiner Ganzheit und Schönheit und in seiner Perfektion. Er wird nicht Teilwahrheiten über Jesus offenbaren und andere in irgendeiner Weise verschweigen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Der Heilige Geist vertritt Jesus in einer wunderbaren Weise in unserem Leben, im Leben jedes Einzelnen von uns. Deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Er ist die perfekte Person, die Jesus in uns immer größer und immer größer und immer größer macht. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist uns in Verbindung bringen, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, wenn wir ihm unser Herz öffnen, dann wird es immer dazu führen, dass Jesus groß wird. Jesus wird nicht dadurch kleiner. Es wird Jesus groß. Jesus sagt sogar hier in diesen Versen, es ist gut für euch, dass ich gehe. Also, dass ich die Erde verlasse und zum Vater zurückkehre. Das heißt, es ist das Beste für euch, was euch passieren kann, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, dann kommt der Heilige Geist nicht. Und der Heilige Geist, der kommen soll, ist das Beste, was euch passieren wird, ihr Jünger. Das ist noch einmal eine Steigerung der Wertschätzung, wenn ich einmal so sagen kann, die Jesus für den Heiligen Geist hat. Er macht den Jüngern den Heiligen Geist schmackhaft. Ihr versteht, was ich meine? Das ist etwas ganz Besonderes, was hier geschieht. Er sagt, ihr braucht ihn. Es ist noch besser, wenn er in euch ist, als wenn ich bei euch bin. Denn durch den Heiligen Geist bin ich ja bei euch. Aber nur durch diesen Heiligen Geist. Warum ist es das Beste? Ja, wenn ich hier bleibe, als Mensch gewordener Gottessohn, ich bin begrenzt hier auf dieser Erde. Ich kann nicht ständig bei euch sein. Ich kann nicht gleichzeitig überall sein und überall, wo ihr hingeht, in der ganzen Welt. Ich bin, als Mensch ist er nicht in diesem Sinne, kann er nicht bei uns in diesem Sinne sein. Wie der Heilige Geist ist viel besser, denn er ist immer bei euch. Er wird in Ewigkeit bei euch sein. Das ist wunderbar und darum bin ich in der Gestalt des Heiligen Geistes immer bei euch. Außerdem will Jesus auch sagen, meine Mission, zu der ich gesandt worden bin von dem Vater, ist erfüllt. Darum gehe ich zurück. Es ist sein Wille, dass ich zurückkehre. Eines Tages werde ich wiederkommen. Dann werde ich da sein. Dann werde ich auf der Erde sein, sichtbar als Person noch einmal und regieren über diese ganze Welt. Aber jetzt muss ich meinem Vater gehorchen. Es ist auch ein Akt des Gehorsams, dass er zurückgeht zum Vater. Aber ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch in der Gestalt des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, dieser Heilige Geist als Person ist das Beste, was uns Jesus hinterlassen hat. Das Beste. Darum spielt der Heilige Geist so eine gewaltige Rolle und soll eine gewaltige Rolle in unserem Leben spielen. Und dieses Sehnen und Dürsten und Hungern nach tieferer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist etwas absolut von Jesus Gewolltes. Es lenkt uns nicht von Jesus ab, sondern es führt uns noch tiefer zu Jesus hin. Denn durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wird auch unsere Gemeinschaft mit Jesus vertieft. Er ist eine Person. Und lass uns ihn auch als Person so sehen und willkommen heißen und mit ihm reden und auf ihn eingehen und uns von ganzem Herzen auch nach ihm ausstrecken. Jesus sagt weiters hier, indem er die Person des Heiligen Geistes vorstellt. Er sagt zum Beispiel, dieser Geist, er nennt ihn den Geist der Wahrheit, komme ich gleich noch drauf, diese Person kann die Welt nicht empfangen. Interessant, wie er das sagt. Das ist ganz wichtig. Diese Person, diesen Heiligen Geist kann die Welt nicht empfangen. Warum? Die Welt, das ist ein Ausdruck für die sündig gewordene Menschheit. Das ist die Welt, die von Gott abgefallene Welt. Dort regiert ein ganz anderer Geist. Und dieser Geist, der ist diametral entgegengesetzt dem Heiligen Geist, dieser Person des Heiligen Geistes und sein Wirken. Dort in dieser Welt, dort wird er nicht aufgenommen, dort wird er nicht angenommen, dort kann er auch gar nicht aufgenommen werden, denn der Heilige Geist wohnt nur in euch. Ihr Lieben, das ist ein Gedanke, der mir sehr viel auch irgendwo etwas offenbart hat. Der Heilige Geist wohnt in dieser Welt in uns. Er wohnt nicht überall, er wirkt überall, das ist ein Unterschied. Er wirkt in dieser ganzen Welt, überall wirkt er, aber wohnen, das ist was anderes. Das ist was anderes. Er wohnt nur in den Gläubigen, in uns. Wir sind Träger, Paulus sagt Tempel, des Heiligen Geistes. Und wo immer wir hingehen, da ist die Person des Heiligen Geistes sozusagen da, existent, wirksam in dieser Welt. Er wirkt sozusagen durch uns. Die Welt, sagt Jesus, die sieht ihn nicht. Sie kennt ihn nicht. Sie kennt ihn nicht, weil sie ihn nicht aufnehmen kann. Sie sieht ihn nicht, weil sie mit anderen Augen sieht. Ihr Lieben, nur durch den Heiligen Geist geöffnete Augen können sehen, was er tut. Die Welt sieht nicht hinter den Dingen, die der Heilige Geist in dieser Welt tut, dass er dahinter steckt. Außer, wenn er Menschen in dieser Welt die Augen öffnet. Dann kommen sie zum Glauben. Aber grundsätzlich, von vornherein, sehen sie nicht. Sie beurteilen die Dinge auch ganz anders. Paulus sagt das auch so. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Heiligen Geist. Und das ist eine Torheit, wenn man über gewisse Dinge redet. Ihr Lieben, die Dinge, die der Heilige Geist in dieser Welt tut, die wir erkennen können, weil der Heilige Geist in uns wohnt, als vom Geist gewirkt, die bewertet die Welt anders. Wenn zum Beispiel in unseren Tagen es wieder eine Nation Israel gibt und Millionen von Juden zurückgekehrt sind, die Welt sieht das nur als innerweltliches Geschehen. Das halt irgendwelche Ursachen hat, innerweltliche, sie sieht dahinter nicht das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn für uns Christen die Botschaft vom Kreuz die Botschaft ist, die uns vom Heiligen Geist offenbart wird, sieht die Welt das nicht. Paulus sagt, das ist eine Torheit für die Welt. Einen blutüberströmten Jesus am Kreuz, was kann das schon für die Welt bedeuten? Das ist ein Unglück, das passiert ist. Vielleicht auch sogar ein Versehen. Schade, dass man ihn hingerichtet hat. Die Welt sieht ihn nicht. Sie erkennt ihn nicht, weil sie nicht dahinter sieht, was der Heilige Geist tut. Das ist uns vorbehalten. Was für ein Vorrecht ist es, dass wir den Heiligen Geist in uns Wohnung geben dürfen? Weil wir mit ihm Dinge sehen und erleben und erkennen können, die die Welt nicht sieht, die die Welt nicht kennt. Aber Gott, dieses Geist, diese Person, die in uns wohnt, die will uns natürlich dazu gebrauchen, dass wir anderen die Augen öffnen. Und da ist dieses ständige Wirken des Heiligen Geistes in die Welt hinein, um eben auch vielen Menschen mehr und mehr die Augen zu öffnen. Aber als natürlicher Mensch sehen sie es nicht. Und wir müssen es ihnen auch gar nicht vorwerfen. Wir dürfen auch die Leute gar nicht anklagen, dass sie die Dinge nicht so sehen wie wir. Sie können es nicht sehen. Nur wenn der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet, dann dürfen sie sehen, dann können sie sehen. Das braucht für uns ein großes Erbarmen und eine große, große Sehnsucht danach, dass wir beten, Heiliger Geist, öffne auch ihnen die Augen. Dann werden sie sehen, dann werden sie erkennen, dass der Heilige Geist dahinter steht und Wahrheit und so weiter hervorbringt. Ihr Lieben, dieser Heilige Geist wird hier auch von Jesus genannt. Er ist der Geist der Wahrheit. So stellt er ihnen den Jüngern vor. Er ist der Geist, die Person, die zuständig ist in unserem Leben für Wahrheit. Nur dadurch, dass der Heilige Geist in uns wohnt und dass er in uns wirkt, wird uns die Wahrheit zuteil. Die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über uns und die Wahrheit über diese Welt. In jeder Form Wahrheit. Der Heilige Geist, so sagt Jesus, den braucht ihr, weil er wird euch in alle Wahrheit leiten. Er wird euch die Augen öffnen dafür, dass ihr erkennen könnt, in einer noch tieferen Weise, wer der Vater ist, wer der Sohn ist, wer er selber ist, der Heilige Geist. Er wird euch die Wahrheit über Gott vor Augen führen und euch zeigen, damit die Größe, die Herrlichkeit, die Majestät Gottes in eurem Leben noch viel größer wird. Und die Majestät Jesu, er wird euch die Wahrheit offenbaren über den Tod Jesu, er wird euch die Wahrheit offenbaren über das ewige Leben und. Er wird aber auch euch die Wahrheit lehren, nicht nur über das Heil, nicht nur über Gott, sondern auch über euer eigenes Leben. Der Heilige Geist wird Wahrheit in unserem Leben hervorbringen über uns. Ich muss wissen, wie Gott mich sieht. Das ist entscheidend für das Leben jedes Menschen. Der Einzige, der das mir vermitteln kann, ist der Heilige Geist. Paulus sagt, nur der Geist ist es, der in die Tiefen Gottes dringt. Nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Nur der Geist weiß, was die Gedanken Gottes sind, die Pläne Gottes sind und er vermittelt sie uns. Das ist gemeint. Der Heilige Geist weiß, wie Gott über mich denkt. Denn der Heilige Geist kennt Gott, er kennt Jesus. Und weil er Jesus und Gott kennt, weiß er auch, was Gott über mich denkt. Was er über mich denkt, über meine Gedanken, über meine Wege, über meine Pläne, über meine Wünsche. Und er offenbart uns, ob das, was ich denke in meinem Herzen, in meinem Leben, Übereinstimmung steht mit dem Willen Gottes. Er wird immer die Wahrheit sozusagen in unser Leben hineinleuchten und konfrontieren mit unserer Wahrheit. Das, was ich als wahr verstehe, das wird der Heilige Geist konfrontieren mit der Wahrheit Gottes. Und wenn ich einer Lüge glaube, dann kommt der Heilige Geist und deckt diese Lüge auf und sagt, nein. Das, was du da denkst, ist nicht Wahrheit. Gott sieht es anders. Das ist Wahrheit. Und darum sind wir so sehr auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Und er liebt die Wahrheit. Nicht nur, dass er sie kennt und dass er sie uns offenbart, sondern er liebt sie. Und deswegen, ihr Lieben, wenn wir nicht der Wahrheit Raum geben, der Wahrheit Gottes, sondern der Lüge verfallen und der Täuschung verfallen, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Seht ihr, dieses Wort betrüben ist ja auch ein personaler Begriff. Ich kann eine Kraft nicht betrüben. Ich kann nur eine Person betrüben. Der Heilige Geist ist traurig, wenn wir seine Wahrheit nicht annehmen, wenn wir uns für seine Wahrheit verschließen. Wir können den Heiligen Geist betrüben. Es ist eine Person. Deswegen will er auch als Person verstanden werden. Und es ist so wichtig, dass wir dann auch seinen Offenbarungen, wenn er uns Wahrheit über uns offenbart, wo er uns Sünde aufdeckt, wo er uns Dinge zeigt, die nicht in Übereinstimmung stehen mit Jesus, dass er uns die Offenbarung dafür gibt, dass wir es annehmen. Ein weiteres, was Jesus hier über den Heiligen Geist sagt, er hat einen bestimmten Begriff, mit dem er ihn bezeichnet. Und dieses Wort heißt im Griechischen Parakletos. Der Paraklet. Es ist im Neuen Testament die einzige Stelle, wo also im Johannesevangelium, in den Abschiedsreden, wo Jesus den Heiligen Geist den Paraklet nennt. Und damit will er auch eine bestimmte Eigenschaft des Heiligen Geistes, das, was das Wirken des Heiligen Geistes ausmacht, mit diesem Wort betonen. Es gibt viele andere Schattierungen des Wesens des Heiligen Geistes, aber lasst uns einmal über dieses Wort ein bisschen nachdenken. Das scheint mir wichtig zu sein. Parakletos heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, der Herbeigerufene. Darum wird er am besten, so wie es die Elberfelder Übersetzung tut, übersetzt mit Beistand. Der Herbeigerufene, zu denen er als Herbeigerufener kommt, beisteht. Ihr Lieben, das ist eine ganz, ganz wunderbare Beschreibung der Wirklichkeit und der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Dieses Wort Parakletos wird in erster Linie verwendet in der Gerichtssprache. Es ist der Paraklet, ist derjenige in der griechischen Sprache, der herzugerufen wird, wenn es um die Verteidigung eines Angeklagten geht. Er ist sozusagen der Anwalt. Der Paraklet ist der Verteidiger, der beschuldigt wird, verteidigt vor Gericht, damit er eben nicht schuldig gesprochen wird. Versteht ihr das? Beleuchtet jetzt das Wesen des Heiligen Geistes und seine Aufgabe noch einmal in einem ganz wunderbaren Licht. Ihr Lieben, der Heilige Geist ist unser tollster Verteidiger, den es gibt. Wenn unsere Sünde uns anklagt vor Gott, wenn mein Gewissen mich anklagt wegen meiner Sünde vor Gott, wenn der Feind kommt und Sünde in meinem Leben benutzt, um mich anzuklagen vor Gott, wenn Menschen kommen und meine Sünden dazu benutzen, um mich anzuklagen, dann springt der Heilige Geist auf, entschuldige, wenn ich das so sage, bildhaft, stellt sich auf meine Seite und verteidigt mich. Er ist mein Anwalt und in dem Moment, wo das passiert, stellt er sich zu mich und sagt, diese Schuld ist durch das Blut Jesu reingewaschen. Und daher gibt es für diese Person keine Verdammnis wegen dieser Schuld. Und auf diesen Verteidiger hört der Richter, der Vater im Himmel. Und ihr Lieben, wenn es eine Sünde gibt, für die wir zu Recht noch angeklagt werden, weil sie noch nicht vergeben ist, dann wird der Heilige Geist uns nicht ins Messer laufen lassen und dem Gericht ausliefern, sondern wird schnell auf unsere Seite kommen und uns diese Sünde offenbaren, damit wir Buße tun können und er dann sagen kann, auch diese Sünde ist vergeben. Das ist der richtige Verteidiger, versteht ihr? Er kommt und überall, wo Anklage ist, entweder wenn es eine falsche Anklage ist, es ist schon alles vergeben, wird in uns eine tiefe Gewissheit hervorbringen. Es gibt keine Verdammnis für dich, wenn du in Jesus Christus bist und deine Sünden reingewaschen sind. Diese Gewissheit brauchen wir, das ist der größte Friede, den es in unserem Leben überhaupt geben kann. Diese Gewissheit der Vergebung. Und dort, wo eine Sünde nicht vergeben ist, weil wir sie nicht vor Gott bekennen, weil wir das nicht aus der Hand geben, dort wird er so lange auf unsere Seite kommen und sagen, Hör mal, ich zeige dir und aufdecken, damit wir sie, nicht um uns zu verklagen, nicht dem Richter zu sagen, schau mal, da gibt's doch noch eine Sünde, sondern mir zu sagen, hör auf mich und lass diese Sünde reinwaschen, damit auch in dieser Frage dein Herz reingewaschen wird. Das ist der Anwalt des Heiligen Geistes. Ihr Lieben, und das brauchen wir so dringend. Das brauchen wir so. Ist der tollste Beistand, den es gibt. Beistand, er hilft uns vor jeder Anklage und gibt uns in unserem Herzen diese Gewissheit. Und wenn diese Gedanken kommen, wenn diese Anklage in unserem Herzen ist, Der Heilige Geist kommt, wenn wir ihm nur Raum geben, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und er wird sofort an unsere Seite treten und sagen, dir ist vergeben, du bist nicht verdammt. Der Heilige Geist ist unser Anwalt. Jesus sagt es zum Beispiel auch noch in einer anderen Form. Er sagt zu seinen Jüngern an einer Stelle, wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr auch in manchen Fällen vor Gerichte gezogen werden. Ihr werdet vor Könige aussagen. Ihr werdet sozusagen vor weltlichen Obrigkeiten verurteilt werden oder angeklagt werden, weil ihr an mich glaubt. Und dann sagt Jesus, wenn das passiert, macht euch keine Sorgen über das, was ihr dann reden werdet, wie ihr euch verteidigen werdet, denn der Heilige Geist wird euch die richtigen Worte eingeben. Selbst in diesen Situationen kommt der Heilige Geist als unser Anwalt. Auch wenn wir vor menschlichen Gerichten stehen, hier ist es wörtlich so gemeint, wird uns der Heilige Geist Dinge eingeben, die wir uns gar nicht vorbereiten können. Sondern der Heilige Geist wird uns jenes Wort geben, jene Weisheit geben, die genau göttliche Weisheit ist in dieser Situation. Ihr kennt das Beispiel von Stephanus, der erste Märtyrer war. Von ihm heißt es, er war erfüllt vom Heiligen Geist. Und er war so erfüllt vom Heiligen Geist, dass die Ankläger nichts gegen ihn vorbringen konnten, weil in ihm eine so große Weisheit und ein so mächtiger Geist, wie es hier steht, vorhanden war, dass sie verstummen mussten. Trotzdem haben sie ihn getötet. Aber sie konnten ihn nicht im Sinne dessen, was sie ihn angeklagt haben, in irgendeiner Weise schuldig sprechen. Er ist unschuldig gestorben. Er ist nicht schuldig gestorben. Es war der Geist Gottes so stark in ihm, dass sie sind sozusagen explodiert, weil sie konnten ihm nicht widerstehen, weil so eine Weisheit in ihm war. Ihr Lieben, das ist ein Extremfall. Das ist nicht unser alltägliches Leben. Aber was ich damit sagen möchte ist, was im Extremfall gilt, gilt ja auch in vielen anderen Situationen. Ihr Lieben, wir kommen alle immer wieder in Situationen, wo wir Rechenschaft geben müssen, wollen, dürfen über unseren Glauben. Viele Menschen in unserer Umgebung wollen, dass wir Rechenschaft geben. Wir kommen in Gespräche. Sie werden uns vielleicht anklagen, wegen unseres Glaubens. Vielleicht sogar belächeln, sogar verspotten manchmal. Und da ist es immer wichtig, wie wir reagieren. Da kommt sofort der Heilige Geist als unser Anwalt. Und er will uns auch in diesen Situationen Weisheit geben, seine göttliche Weisheit, wie wir auch Rechenschaft geben dürfen können vor anderen Menschen. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen. Der Heilige Geist, solange er in uns lebt und uns erfüllt, wird er uns helfen. Er wird uns helfen, in dieser und in jener Weise auch wirklich da zu sein für uns. Und in dieser und jener Weise auch uns zu helfen, dass wir in rechter Weise Dinge erklären, aussprechen. Weisheit ist gefragt in so vielen Gesprächen, in die wir verwickelt werden. Und da ist der Heilige Geist unser Anwalt, unser Beistand. Er ist bei uns. Und so gilt das in allen Bereichen unseres Lebens. Das Wort Beistand, ihr Lieben, das können wir auf alle Situationen unseres Lebens anwenden. Wenn wir durch Wasser gehen, wir werden nicht ertrinken, denn der Heilige Geist ist unser Beistand, er geht mit uns. Wenn wir durchs Feuer gehen, wir werden nicht verbrennen, der Heilige Geist ist mit uns. Wenn wir vor verschlossenen Türen stehen, der Heilige Geist ist bei uns. Und er wird uns helfen, dass Türen aufgehen und. Er ist immer der Beistand. Ihr Lieben, in diesem Sinne ist es auch richtig, dass dieses Wort Paraklet übersetzt wird mit Tröster. In der Blutübersetzung heißt es, er wird uns einen anderen Tröster geben, obwohl das nicht die beste Übersetzung ist. Deswegen, weil sie nur einen schmalen Teil irgendwie ausleuchtet, dieser Bandbreite der Bedeutung und auch missverständlich ist. Wenn es hier heißt, er ist der Tröster, ihr Lieben, dann heißt das nicht, wenn ich traurig bin, dann kommt er und spricht ein paar nette Worte in mein Herz hinein, sodass sozusagen diese Traurigkeit ein bisschen verschwindet, sondern es geht um etwas anderes. Der Heilige Geist als Beistand und Tröster ist derjenige, und das ist jetzt eine ganz wichtige Sache, mit der möchte ich schließen. Er ist der größte Ermutiger, den es überhaupt gibt. Der Heilige Geist ist der Ermutiger, das heißt trösten. In dem Wort Parakletos, aus dem Wort Parakletos herausgenommen. Er ist derjenige, der uns ständig ermutigt, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Der uns ständig ermutigt, im Glauben zu wachsen. Der uns ständig ermutigt, nicht aufzugeben, nicht aufzugeben, in keiner Situation. Er steht immer neben mir, bildhaft gesagt, und ermutigt mich, im Glauben festzuhalten, an den Verheißungen festzuhalten, an der Berufung festzuhalten, feste Schritte zu tun, sei mutig und sei stark. Das ist die Wirkungsweise, dass er uns Mut nicht nur zuspricht, sondern auch gibt. Und das braucht jeder von uns, weil wir alle in Situationen kommen, wo wir das dringend brauchen. Er ist der beste und tollste Ermutiger. Kein Mensch könnte uns so ermutigen wie der Heilige Geist. Und darum dürfen wir ihn auch anrufen als den, der uns ermutigt. Wenn wir Ermutigung brauchen, er ist es, der uns ermutigt. Er will es durch verschiedenste Art und Weise. Und darum, ihr Lieben, der Heilige Geist ist eine Person, auf die wir nicht verzichten können. Es gibt einen Mann, der heißt Jackie Robinson. Dieser Mann, der war einer der bekanntesten, berühmtesten Baseballspieler von USA. Er hat Sportgeschichte geschrieben. Er hat seinen Höhepunkt seiner Karriere gehabt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also nach 1945 in den Jahren danach, und ist in Amerika sehr, sehr bekannt geworden. Aber nicht nur bekannt geworden deswegen, weil er so ein außergewöhnlicher Baseballspieler war, sondern er hatte ein Problem. Er war schwarz. Und das war die Zeit, in der in Amerika noch die Rassentrennung war und sehr strenge Rassentrennung war, in Schulbussen, überhaupt in Bussen, in Kaffeehäusern, Restaurants, Krankenhäusern, wo auch immer. Das bedeutete für ihn, er konnte nur in einer schwarzen Mannschaft spielen, Baseball spielen, eine eigene Liga. Die Weißen hatten ihre eigene Liga und die Schwarzen hatten ihre eigene Liga. Die Weißen sozusagen würden niemals einen schwarzen Spieler tolerieren. Und nun hat dieser Mann Sportgeschichte geschrieben. Insofern, als er der erste Schwarze war, den ein Verein engagiert hat in seine Mannschaft von Weißen. In Brooklyn, in New York war das. Und er war der erste Schwarze, der in einer weißen Mannschaft spielen durfte. Aber ihr Lieben, ihr könnt euch vorstellen, in dieser Situation, damals 1947 war diese Geschichte, von der ich jetzt da kurz erzähle, er hatte durch diese Entscheidung und dadurch, dass er es angenommen hat, das war eine mutige Entscheidung für ihn, natürlich auch für den Verein, so etwas zu tun, das war kein Honiglecken für ihn. Das war manchmal Hölle. Denn die Auswirkungen sind schnell gekommen. Wenn er aufs Spielfeld kam, in dieser weißen Mannschaft sozusagen als einer der Spieler, da ist immer ein Pfeifkonzert, ein gellendes Pfeifkonzert losgegangen. Hauptsächlich natürlich von den Gegnern, aber selbst die eigenen Fans, die Fans der eigenen Mannschaft, die haben ihm das Leben schwer gemacht. Jeder kleinste Fehler, den er am Spielfeld gemacht hat, wurde kritisiert. Er wurde beschimpft. Selbst die eigenen Spieler der eigenen Mannschaft, gab es eine ganze Reihe von Spielern, die mit ihm nicht spielen wollten. Nur durch den Druck der Vereinsleitung mussten sie ihn akzeptieren. Aber wenn er einen Fehler gemacht hat, dann hat er sozusagen 10-mal mehr abbekommen als andere Spieler. Und dann hat sich Folgendes ereignet. Eine ganz kleine Sache, aber für mich ist das ein Bild für den Heiligen Geist, was jetzt, deswegen erzähle ich diese Geschichte. Und zwar, es war ein Heimspiel. 1947. Und es passierte, dass er einen groben Spielfehler machte. Und natürlich, wie es dann immer war, und da ganz besonders, begann ein gellendes Pfeifkonzert. Von den eigenen Fans, natürlich in erster Linie bei einem Heimspiel, ja. Und sie haben ihn beschimpft, laut beschimpft. Sie haben ihn beleidigt, sie haben ihn gedemütigt, sie haben mit Müll nach ihm geworfen. Die eigenen Fans. Er ist von den eigenen Spielern kritisiert worden. Das war wahrscheinlich ein spielentscheidender Fehler, den er irgendwie gemacht hat. Und nun stand er da. Ich kann mir das so vorstellen, am Rasen, mit gesenktem Kopf, allein als einziger Schwarzer auf dem ganzen Spielfeld, gedemütigt, beschimpft, schmutzig, weil er sozusagen hier ja auch beworfen wurde. Und dieses gellende Pfeifkonzert. Und dann passiert etwas Außergewöhnliches. Der Kapitän der eigenen Mannschaft, also in der Mannschaft, in der er war, ein Weißer, geht zu ihm hin, stellt sich direkt neben ihm hin und legt ihm seinen Arm um die Schultern und starrt in die gröhlende Menge. Er hat kein Wort gesagt, der Kapitän, ein Weißer. Er hat nur seinen Arm um diesen schwarzen Mitspieler, der einen Fehler gemacht hat, um den Schulter gelegt und hat in die Menge hineingeschaut. Die Folge war, plötzlich wurde es mucksmäuschen still. Die Leute haben aufgehört zu schimpfen, zu grölen, mit Schmutz zu bewerfen. Diese einzige Geste. Und nach einer Zeit konnte das Spiel fortgesetzt werden. Dieser schwarze Jackie, er hat nachher gesagt, diese Geste von seinem Kapitän hat seine Karriere gerettet. Er war knapp dran, seine Karriere vollkommen aufzugeben. Er wollte aufhören, aufgeben. Aber nur dadurch, dass dieser Kapitän zu ihm kam und die Hand auf seine Schulter gelegt hat, nichts gesagt hat, nur so bei ihm stand, als sein Anwalt, als sein Verteidiger, konnte er durch diese Situation hindurch. Und er war für ewig diesem Kapitän dankbar und hat seine Karriere fortgesetzt. In Brooklyn steht heute noch, ich habe das gesehen in einem Bild, eine Statue. Diese Situation ist niemandem mehr aus dem Kopf gegangen. Alle in ganz New York haben über diese Szene, die sich da abgespielt hat, gesprochen. Man hat ein Standbild gemacht aus Bronze, überlebensgroß, zwei Figuren. Da stehen diese beiden Figuren so auf einem Sockel, mehr als ein normaler Mensch groß ist. Und da steht der schwarze Spieler mit einem Kapperl und daneben steht der Kapitän mit einem Baseball in seiner Hand und mit der rechten Hand um seine Schultern. Diese Szene wurde weltberühmt. Wurde natürlich dann auch als eine Szene wichtig in dem Bürgerrechtskampf gegen Rassismus in Amerika. Natürlich hat dafür diese Bürgerrechtsbewegung auch eine große Bedeutung. Aber ist das nicht ein herrliches Bild? Das ist der Heilige Geist. So wirkt der Heilige Geist. Er ist unser Anwalt. Und so dürfen wir dieses Bild, das werde ich mir merken. Ich habe das gelesen vorgestern, ja. Und ich habe mir gedacht, das ist ein Bild, das ich nie vergessen werde. In jeder Situation, der Heilige Geist steht bildhaft und hält seine Hand über mich. Das genügt. Er hat nie einmal was gesagt, es genügt. Das ist Ermutigung. Das ist Tröstung. Versteht ihr, nicht nur ein paar schöne, liebe Worte, sondern das ist Ermutigung, die brauchen wir. Das ist der Heilige Geist, das ist die Person des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns den Heiligen Geist gesandt hast und dass du so sehr möchtest, dass wir den Heiligen Geist willkommen heißen, ihn lieben, ihn aufnehmen, ihn ehren, Gemeinschaft mit ihm haben, weil wir dadurch mit dir Gemeinschaft haben können. Ich bitte dich, dass du uns mehr noch Offenbarung gibst über deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir bitten dich selber, der du ja in uns wohnst. Wir sind ja ein Tempel von dir. Es ist so wunderbar, wie Jesus dich beschrieben hat, Heiliger Geist. Und wir dürfen das persönlich erleben, was Jesus hier offenbart hat über dich. Und du zeigst es uns täglich. Wir nehmen es vielleicht nicht immer wahr, aber wir möchten noch viel mehr wahrnehmen, wie du bist, wer du bist, was du tust, wie sehr wir dich brauchen. Heiliger Geist, wir strecken uns heute neu aus nach dir. Wir heißen dich in unserem Leben von ganzem Herzen willkommen. Und wir danken dir für alles, was du tust in uns, dass du unser wirklicher Beistand bist, der tollste Beistand, den es überhaupt gibt. Wir sind nicht Waisen, wir sind nicht allein gelassen. Du bist in Ewigkeit bei uns. Amen.